Bock auf doppelte Rendite?
Doppelte Rendite, das klingt schwer nach dem Amumbo, dem heiligen Amumbo. Wer das nicht kennt, das ist ein Hebel-ETF, der die Rendite eben mal zwei macht. So ist eben die Versprechung und der wird auf Reddit eben gerne der heilige Amumbo genannt, weil er übrigens von der Fondsgesellschaft Amundi aufgelegt ist.
Er hat auch quasi eine beinahe religiöse Anhängerschaft. So, es ist schade, dass du ihn schon genannt hast. Jetzt kann ich gar keinen Komm-in-die-Gruppe-Witz machen in unserem Intro für meinst, doppelte Rendite.
Jetzt gibt es eine bessere doppelte Rendite oder sowas in der Richtung.
Aber das Problem ist natürlich der Amumbo. Also es ist, glaube ich, zusammengesetzt aus Amundi und der Jumbo-Rendite, die er liefert.
Jumbo-ETF von Amundi.
Der bildet ja nur den MSCI USA nach, also nur einen US-Index. Und jetzt soll es aber bald einen gehebelten Amundi-ETF auf den MSCI World geben, also den Glowumbo, Awumbo. Es gibt ja schon verschiedenste Namensvarianten. Auf jeden Fall ist natürlich die Frage, ist das was für dich und wie funktioniert es eigentlich?
Doppelte Rendite auf dein MSCI World ETF, das klingt schon faszinierend.
Das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, ist ja jetzt schon erstmal eine verlockende Aussicht. Ne? MSCI World, doppelte Rendite, wird man fast schon nervös. Und der heilige Amumbo ist ja, also in diesen Investment-Communities wird der ja krass abgefeiert. Also es ist sehr, ist jetzt nicht, also natürlich auch ein bisschen so ein Meme, das die da selber draus machen, aber es ist schon beinahe religiös, kann man sagen.
Naja, das ist natürlich so ein totaler Flex, ne? Wenn du gegenüber Leuten, die halt wie wir ganz normale Aktien-ETFs, weltweit anlegende Aktien-ETFs hast und dann hast du so einen Amumbo, der, wir kommen ja gleich noch drauf und erklären das auch noch, der gemeintlich oder tatsächlich die doppelte Rendite hat, dann hast du natürlich gerade in den letzten Jahren, das geht ja natürlich schon jetzt schon eine ganze Weile, eine echt ordentliche Rendite hingelegt, weil in guten Aktienjahren, ja, da funktioniert das schon richtig gut. Das darf man auch nicht, verneinen, aber darin liegt natürlich auch die Gefahr. Und da kommt auch diese Religion um den Amumbo meiner Erachtens her, weil das sind jetzt alles Leute, die haben bis auf, ja, ich sag jetzt mal, 2020 mit gewissen Abstrichen und dann vielleicht Anfang diesen Jahres jetzt so keine so richtige schlechte Zeit mit einem gehebelten ETF mitgemacht. Und in so schlechten Zeiten, da kommen wir heute auch noch drauf, da sieht es dann schon ganz anders aus.
Genau, schauen wir uns erstmal so das Prinzip dahinter kurz an. Also, wenn du dich jetzt fragst, was ist eigentlich ein Hebel-ETF? Es ist eigentlich relativ simpel. Ein Hebel-ETF bildet einen Aktienindex nach, also zum Beispiel den MSCI World, aber er verstärkt Gewinne und Verluste. Also im Endeffekt kannst du dir das vorstellen, kennst du bei so Mario-Spielen, bei Super Mario-Spielen,
okay.
Wenn du
läufst der Booster.
In diesen Pilz und dann wird der Mario größer. So. Und jetzt ist er zwar größer, aber halt auch ein bisschen träger. Und so ist es da eben auch. Also du hast eben diesen Hebel und wenn jetzt der Index 2%, sagen wir, es ist ein zweifacher Hebel, jetzt geht der Index 2% nach oben, dann geht dein Hebel-ETF 4% nach oben. Im doppelt so stark und wenn der Index 2% nach unten geht, dann geht es für dich halt 4% nach unten.
So, und jetzt gleich die wichtige Einschränkung, das gilt immer pro Tag. Ne? Also wenn der Basiswert, wie man sagt, ja, also in dem Fall der MSCI World, an einem Tag 2% steigt oder fällt, dann geht am gleichen Tag der mal 2 Hebel-ETF dann eben um 4% nach oben oder auch um 4% nach unten.
Genau, und Amundi möchte jetzt eben so einen zweifach gehebelten, also aus 2% macht 4%, ETF auf den MSCI World nachlegen, nachdem eben auch der auf den MSCI USA ja schon Erfolg war, kann man
abgesehen, sagen. Also wir kommen gleich noch auf alles, aber kurz mal Zwischenruf. Marketingtechnisch, glaube ich, ist das genial, ne? Weil es ist was ganz anderes, wenn du so ein Amumbo, das ist irgendwie sowas in so einer Reddit-Investment-Community, was hast, was vielen Leuten, ja, was nichts sagt, sag ich mal, also der breiten Masse. Aber der MSCI World hat natürlich einen ganz anderen Namen, hat ein ganz anderes Gewicht, ist natürlich auch millionenfach verbreitet schon in Deutschland. Wenn du den Leuten sagen kannst, ja, du kriegst das doppelte Rendite auf diesen MSCI World. Mit anderen, wo wärst du denn mit deinem Portfolio jetzt schon, wenn du da das Doppelte drauf gekriegt hättest? Da bin ich mir sicher, das könnte ganz schön gut ziehen.
Und ja, auch schlaue Marketingstrategie, auf so ein Meme aufzuspringen. Also so wie es auch Discounter mit ihren Schoko-Nougat-Croissants machen und sowas.
So, wo ist der Haken, oder? Genau.
Und bevor wir zum Haken kommen, kommen wir erstmal zum fehlenden Haken bei unserem Podcast. Es kommt jetzt nämlich keine Werbung oder die präsentiert irgendein Partner unsere schönen Erkenntnisse über gehebelte ETFs. Da, wo wir es in der Hand haben, gibt es nämlich keine Werbung, weil unser Ziel ist ja, die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern und Menschen im ganzen Land und dir zu helfen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist ja auch der Zweck der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung, zu der wir gehören.
Absolut. Diese Folge ist nicht gesponsert von Amundi.
Und wenn du dir jetzt denkst, oh, eigentlich willst du uns dabei helfen, dass wir noch mehr Menschen erreichen können, gibt es zwei Optionen. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst an Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter. Oder auch, wenn du sagst, oh, ich würde euch eigentlich auch gerne irgendwie finanziell unterstützen. Wenn du Finanztipp-Unterstützer wirst, dann kannst du direkt einen Beitrag leisten, um eben uns dabei zu helfen, unsere Arbeit zu machen und unser Angebot weiter auszubauen.
Und ich glaube, das richtige Highlight daran, wenn du Finanzunterstützerin oder Unterstützer bist, ist, dass du in unseren Expertengesprächen teilnehmen darfst. Ab und zu auch mal mit E-Mail, aber auch gerne mal mit mir oder meinem Chefredakteurskollegen Hermann-Josef Tenhagen und vor allen Dingen unseren Finanztipp-Experten und Experten und uns dann ja, Fragen stellen kannst. Und zwar direkt von Angesicht zu Angesicht in einem Video-Call und wir da auch auf deine persönliche Situation, soweit es natürlich möglich ist, in so einem kurzen Gespräch auch eingehen können. Also freue mich, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützt und werde doch auch Finanztipp-Unterstützerin oder Unterstützer.
Wie das geht, erfährst du ganz einfach über den Link unter unserem Podcast in den Shownotes. Und dann machen wir mal weiter, nämlich zu so einer Rendite von so einem Hebel-ETF, weil unser Team Test und Analyse hat sich das mal angeschaut und hat modellbasiert zurückgerechnet von 2001 bis ja beinahe heute.
Klassischer Backtest, wie man das so schön nennt in der Fachsprache.
Und die haben sich eben angeschaut, wie wäre jetzt so ein zweifacher Hebel auf den MSCI World gelaufen in diesem Zeitraum 2001 bis heute. Und bevor wir jetzt uns anschauen, wie die Rendite war, müssen wir eigentlich erstmal auf die Kosten schauen.
Genau.
Weil wir haben ja, also der günstigste ETF in unserem ETF-Finder auf den MSCI World hat ja 0,1% TER, also Gesamtkostenquote. Mhm. Und für den Amundi gibt es sogar schon eine TER. Laut Finanztipp-Recherchen sind es nämlich 0,6%. Mhm. Also du bist schon eine Ecke über günstigen normalen ETFs.
Genau. Aber es ist immer noch, also 0,6 ist jetzt irgendwie nicht mehr so richtig günstig. Wir würden ja mal sagen, so alles unter 0,5. Ja. Aber 0,6 sind ja jetzt nicht Welten davon weg und bist natürlich immer noch weit unter den Kosten irgendwie von normalen Fonds oder irgend sowas in der Richtung. Also klar, 0,6 ist jetzt nicht nix, aber es ist immer noch irgendwie im Rahmen.
Klingt erstmal super für doppelte Rendite, ha? Für ja, 0,6% TER.
Also so gefühlt die Rechnung, na, hey, wenn ich aus 6% Rendite 12% Rendite pro Jahr machen kann, dafür zahle ich gerne 0,6.
Ja, so. Ja, aber das Wichtige ist, dazu kommen ja noch Kosten. Es gibt ja Zusatzkosten. Die Frage ist ja, wie machst du jetzt aus 2%
genau
4%? Weil du kannst ja nicht irgendwie Geld erschaffen oder
ja, schön,
zusätzliche ja Anteile erschaffen. Also es wäre natürlich toll, aber funktioniert halt nicht. Damit jetzt dieser Hebel funktioniert, wenn man das ganz krass runterbricht, muss er sich dafür ja Geld leihen.
Ganz genau. Der Hebel kommt dadurch zustande, dass der ETF sich mit deinem Geld, das du da investierst, anderes, weiteres Geld leiht. Und naja, wenn man halt einen doppelten Kapitaleinsatz sozusagen mit geliehenen, also ich mache es ein bisschen arg vereinfacht, ja, dann kannst du halt auch doppelte Rendite erzielen. Ganz so einfach.
So ganz einfach ist es nicht, aber so funktioniert
es. Ja. Ja. Es wird quasi so ein bisschen gezockt. Ganz genau. Ne? Also mit Fremdkapital investiert, wenn man so schön, wenn man das so schön formuliert. Ein Fremdkapitalhebel. Ja.
Und da ist natürlich das Problem, wenn du dir jetzt Geld leihst oder der ETF, ganz egal, das kostet immer Geld, nämlich Zinsen.
Genau.
Und die kommen noch auf die TER obendrauf. Also
genau, die sind nicht in der TER enthalten. Das ist so eine alte Regel. Ja, TER bedeutet ja Total Expense Ratio, also eigentlich Gesamtkostenquote. Und das Verrückte ist, in der TER sind wesentliche Kosten, Transaktionskosten und so weiter, nicht enthalten und auch nicht unter anderem diese Finanzierungskosten eines Hebel-ETFs.
Und was natürlich auch wieder eigentlich fair ist, weil dadurch sind natürlich alle TERs vergleichbar. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du machst die Finanzierungskosten da mit rein, dann wäre es natürlich viel schwerer vergleichbar mit einem ETF, der keinen Hebel hat und diese Finanzierungskosten nicht.
Ja, ist einerseits richtig, was du sagst. Andererseits würde ich aber sagen, es kommt ja, also du als Anleger und ich als Anleger würden uns ja immer dafür interessieren, für das Endergebnis. Und da spielt natürlich die echten Gesamtkosten, ja, also alles, was reingeht, eine Rolle. Und deswegen ist eigentlich das bessere Maß für die Kosten und vor allen Dingen auch für die Leistung eines ETFs, die sogenannte Tracking Difference. Ja, Tracking-Unterschied zwischen einem ETF und seinem jeweiligen Index oder seiner jeweiligen Benchmark, in aller Regel Index. Ja, also der Abstand, wie viel an Rendite, aufs Jahr letztendlich in den meisten Fällen gerechnet, wie viel Rendite hat eigentlich ein ETF gegenüber seinem Index letztendlich verloren. Und man würde erwarten, und das macht es schwierig eben bei einem Hebel-ETF, dass diese Tracking-Differenz eigentlich ziemlich groß ist, aber durch den eingebauten Hebel wird das halt verwischt. Ja? Also wenn du... Extrembeispiel, ja, wenn du tatsächlich, der Index macht 6% und der Hebel-ETF würde tatsächlich, was er nicht, in den meisten Fällen nicht tut, 12% pro Jahr machen, dann die Kosten, die da drin stecken, die verschwinden total. Aber wir haben das ja genau ausgerechnet.
Genau, und also von 2001 bis heute entstehen durch diese Zusatzkosten ungefähr 2% Kosten pro Jahr. Also es sind 1,9%
Kosten pro Jahr. Ne? Also wir reden gerade noch von 0,6 und jetzt kommen auf einmal 2% Kosten obendrauf.
Genau.
Drauf. Das heißt, wir reden de facto von 2,6% pro Jahr. Und liebe Hörer, vielleicht, wenn du diesen Podcast schon ein wenig folgst, da hast du schon ein Gefühl dafür. Alles oberhalb von 2% ist der Hammer. Ist schweineteuer, muss ich ganz deutlich sagen. Ist schweineteuer.
Und jetzt besonders wichtig, also wir haben die Kosten, die wir angenommen haben, beziehen sich auf die Geldmarktzinsen in den USA. Das ist in der Regel der so Standardwert.
Genau, also das sind sonst quasi die Zinsen, die der jeweilige, wenn es denn diesen Hebel-ETF in der Vergangenheit gegeben hätte, was der an Zinsen hätte zahlen müssen zum Zeitpunkt X, um sich das entsprechende Geld für seinen Hebel zu leihen, um den entsprechenden Kredit aufzunehmen.
Und jetzt sind natürlich 2% eine Menge Geld, aber der Zeitraum, den wir uns angeschaut haben, 2001 bis 2025, ist dafür extrem günstig. Mhm. Weil die Finanzierungskosten in Teilen dieses Zeitraums nur 0% waren. Also genau. Zum Beispiel, ich glaube, 2022.
Genau, also so die späten 2010er Jahre und frühen 2020er Jahre, also ganz grob wegen Corona. Du erinnerst dich vielleicht noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, Nullzinsphase, ne? Kannst dich noch erinnern, sowas mit der Diskussion, Negativzinsen auf diversen Sparkonten, Tagesgeldkonten und so weiter. Naja, das war, wenn du dir Geld geliehen hast, vielleicht hast du ja zu der Zeit sich für eine Baufinanzierung interessiert, da gab es super günstige Baufinanzierungen, genau, und da hat man sich halt so kurzfristig, wie es so ein ETF eben braucht, zu praktisch Nullzinsen Geld leihen können. Das war historisch einmalig. Und deshalb sind diese 2%, das wirst du jetzt bestimmt gleich erzählen, diese 2%, die wir jetzt über diese letzten, was sind es, 25 Jahre gehabt haben, sind total günstig. Es müsste eigentlich teurer sein.
Im Moment sind es nämlich 4,3%.
Nee.
Zum Beispiel.
Wow. Ja, klar, weil die Leitzinsen in den USA sind natürlich deutlich höher als bei uns. Und dann würde jetzt so ein Hebel-ETF 4% Zinsen. Und das kommt ja direkt auf die Kosten obendrauf.
Ja.
Boah, da weißt du mal, was du erstmal leihst. Also, wie gut das mal laufen muss mit so einem Hebel-ETF, dass du über 4% Kosten, da sind wir ja fast bei 5, 4, was waren das gerade, 3?
Ja, 4,3.
Also 4,3 plus 0,6 TR, dann bist du bei knapp 5% Kosten. Wahnsinn. Über fast 5% Kosten pro Jahr, klar, aktuell jetzt gerade. Aber es ist nicht ungewöhnlich. Ja? Es ist nicht ungewöhnlich, dass man für einen relativ kurzfristigen Kredit 4% Zinsen zahlt. Das ist in den USA jetzt. Gerade ein bisschen hoch, aber es ist nicht historisch total außergewöhnlich. Aua, das muss erstmal reinholen.
Und ist ja noch nicht das einzige Problem. Also wir haben jetzt uns die Kosten mal angeschaut und jetzt bleibt natürlich die Frage, oh, wie funktioniert so ein Hebel-ETF? Und da muss man vor allem eine Sache wissen, nämlich so ein Minus bei so einem gehebelten ETF tut doppelt weh und jetzt nicht mal, weil es doppelt so stark bergab geht. Also das ist das erste Mal weh tut, dass es doppelt so stark bergab geht.
Lass uns das nochmal, das muss man sich halt auch an auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also ich erinnere mal jetzt an dieses Frühjahr, an den, nennen wir ihn, Trump oder Zollcrash oder wie auch immer. Ja? Also was hat man für ein Minus? Vielleicht irgendwas um 13-14%, je nachdem.
Haben wir sogar eine Special-Podcast-Folge
genau,
gemacht.
Absolut, genau. Je nachdem, welchen Zeitraum wir angeschaut haben. Kurzfristig waren es teilweise auch 20% und so weiter. Wir erklären gleich noch. Jetzt kann man das nicht einfach mal mal zwei nehmen, weil das über ein paar Tage oder ein paar Wochen sogar war. Ja? Und das, weil nochmal dieser Hebel ja immer tagtäglich berechnet wird, dadurch wirkt sich das nicht genauso doppelt aus. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir, wir haben in so einem, das ist gar nicht mal ein richtiger Crash, aber in so einem deutlichen Rückgang haben wir 10, 15, 20% Minus im Index oder in einem normalen ETF. Dann hättest du in dem Hebel-ETF wahrscheinlich nicht das Doppelte, aber lass es dann mal, sage ich jetzt, 25% sein, vielleicht 30%. Also wir haben ja beide erlebt, wie groß der Aufschrei dieses Frühjahr war, als Trump Stichwort Liberation Day, da mit seinen Zöllen gedroht hat und dann die Börse in die Knie gegangen ist. Da war hier aber ganz schön was los. Und das ist schon vielen Leuten mal bewusst geworden, dass das alles keine so eine Einbahnstraße ist an der Börse. Aber wenn es dann halt gleich nicht ganz doppelt so viel, aber schon ordentlich nach unten geht. Und ich mache jetzt mal noch ein krasseres Beispiel. Stellen wir uns einen richtig krassen Börsencrash vor. Ne? Also ich rede 2007, 2008 oder auch 2001, wo es dann insgesamt so in einem normalen ETF im Index um 50% Größenordnung nach unten geht. Dann bist du mit so einem Hebel-ETF vielleicht mit 80% oder sowas dabei.
80% waren auch der Max Drawdown, also das krasseste 80%. Minus in dem untersuchten Zeitraum.
Okay, also ich vermute, das war in den 2000er Jahren, ja, 2001 oder 2008, da hast du 80% mit so einem Hebel-ETF verloren. Das, selbst wenn ich das so sage, muss ich das, ich sage ja mal, das muss man sich in Euro vorstellen. Und ich glaube jetzt, die meisten Leute würden wahrscheinlich jetzt nicht gigantische Geldsummen da investieren. Ne? Aber sagen wir mal, du hast da
1000 Euro.
Ich hätte sogar 10.000 gesagt. Also jetzt da, weil du natürlich vorher super Rendite gemacht hast, war es dann 10.000 Euro drin. Dann sind nach ein paar Monaten, ein paar Jährchen nur noch 2.000 Euro davon drin. Das musst du erstmal aussitzen.
Ja, vor allem jetzt stell dir mal vor, du hast, also das passiert über eine Woche.
Und das wäre schon ziemlich krass.
Eine Woche oder es passiert über zwei Wochen, wie auch immer. Ja. Aber das ist schon, also weil wir reden ja oft so drüber, wie viel hältst du aus, wenn du in deine Depot-App schaust und minus 80%.
Also die Augen davor zu verschließen sozusagen und dann das durchzuhalten. Also ich habe das noch nie mitgemacht und ich habe schon echt harte Sachen mitgemacht. Ich weiß, wie sich minus 50% Verlust anfühlt.
Also das ist nicht lustig. Da schaust du ins Handy und das ist wie so diese so Sportverletzungen, die du im Fernsehen siehst, die vorm Fernseher noch wehtun manchmal. Und da stehst du jetzt auch da und denkst dir wahrscheinlich so.
Und ich sage ja immer das Gleiche, man muss sich ja auch das Umfeld dazu anschauen. Ja, das ist ja nicht so, du schaust einfach nur in deine App, in dein Depot und dann siehst du da jetzt in so einem Hebel-ETF minus 80% aufleuchten. Du kriegst ja auch mit, was außenrum passiert. Ja, da ist irgendwas Großes in der Welt passiert. Ja, da ist irgendwie.
Bist vielleicht gestresst.
Bankenkrise, ja. Politische Krise bis hin zu Krieg oder irgendwas in Richtung. Und dann siehst du eins deiner Investments bei minus 80%. Da musst du schon wirklich, wirklich abgebrüht sein, um sowas durchzustehen.
Das war jetzt der erste Schmerz.
Ja.
Jetzt müssen wir das quasi so das Pflaster komplett abreißen. Jetzt kommt der zweite Teil von Es tut doppelt weh. Und das liegt an dem sogenannten Volatility Trap.
Okay, jetzt gehen wir von 80% auf so Mini-Verluste zurück. Aber die sind tatsächlich in gewisser Weise fast schlimmer, würde ich fast sagen.
Das ist jetzt nervig, aber schmerzhaft. Ja. Also, wir machen ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, der MSCI World steht auf 100 Euro. Mhm. Und jetzt geht er an einem Tag relativ stark runter um 5%.
Das ist schon ein ziemlich schwarzer Tag. Ja?
Okay. Auf 95 Euro. Mhm. So, das heißt, dein Hebel-ETF geht jetzt auf 90 Euro.
Von 100 runter. Auf 90, ne? Doppelter Verlust, statt 5 Euro, 10 Euro. Mhm.
So, und jetzt wird aber der MSCI World am nächsten Tag gleicht er dieses Tief wieder aus und geht wieder auf 100 Euro zurück.
Das mal Marktvolatilität. Okay, von 95 wieder auf 100 rauf.
Dafür braucht er 5,3%.
Das mehr als 5%, ja, weil wenn du von 95 wieder auf 100 willst, musst du mehr als 5% drauflegen, nämlich 5,3%.
Und dann macht ja der Hebel-ETF 10,6% plus, genau. Das Doppelte.
Aber ich weiß schon, worauf es läuft. Jetzt würde man erwarten, okay, mein Hebel-ETF steht ja jetzt stand am Vortag bei 90, jetzt legt der um 10,6% zu und jetzt würde man irgendwie kurz mal denken so, ja super, dann kommt der ja wieder auch auf 100.
Nee.
Aber nee.
Ja, es sind 99,50 Euro.
Genau, er bräuchte nämlich übrigens 11%, um wieder auf. Ja. Um auf 100 zu kommen.
Jetzt denkt man natürlich, ach, 50 Cent, egal.
Ja, nein, nicht
aber
egal.
Das tut natürlich, wenn da jetzt 10.000 Euro drin sind oder mehr, dann tut das natürlich einmal weh.
Ich glaube, das tut gar nicht, also ja.
Und es tut natürlich weh, je öfter das passiert.
Genau, das ist das Problem. Je öfter das passiert. Also durch diese Tagesberechnung, und deswegen haben wir vorhin darauf so rumgehackt, dass das immer 2% pro Tag oder 4% pro Tag oder jetzt in dem Fall 5% pro Tag sind, durch diese Tagesberechnung, ja, und wenn jetzt so ein Markt nur seitwärts schwankt, ne, also das war jetzt ein ziemlich extremes Beispiel, 5% runter, 5,3% wieder nach oben, aber wenn sich halt über längere Zeiten im Markt nichts tut, aus, dass es rauf und runter geht, dann hast du in aller Wahrscheinlichkeit nach, es ist sogenannt pfadabhängig, das hängt ganz davon ab, wie es läuft konkret. Ja, gibt es sehr viele Wahrscheinlichkeiten, aber dann hast du zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit in so einem Hebel-ETF, dass du Verluste machst. Und zwar kann sich das bei hoher Volatilität, also wenn es unter erheblichen Schwankungen seitwärts geht, kann sich das ganz schön läppern. Und das ist, glaube ich, auch sofort eingängig. Wenn du jetzt an so einem, über so eine Zwei-Tages-Periode mit heftigen Schwankungen 0,5%, 50 Cent, ja, wir waren ja bei 99,50, also 50 Cent Verlust, 0,5% Verlust machst, naja, wenn das über Wochen und Monate so geht, das läppert sich schon. Und das ist halt ein sozusagen in der Konstruktion angelegtes Risiko, ja, weil nochmal dieser Hebel immer auf Tagesbasis funktioniert, muss er auch funktionieren, wegen dem geliehenen Geld und so weiter, ist einfach so, ja. Dadurch gibt es diesen Volatility-Drag bei Hebel-ETFs, den es übrigens, nur dass ihr mal gehört habt, bei normalen ETFs auch gibt, nämlich durch die Kosten im Wesentlichen, ja, kann man mal sagen. Aber da fällt der viel geringer aus. Viel geringer, das ist kaum zu merken. Das wirkt sich letztendlich vor allen Dingen in der Tracking-Differenz dann aus. Aber beim Hebel-ETF ist das spürbar. Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Ja, ich habe ja mal lange, lange sehr in meinen grauen Vorzeiten, habe ich mal einen DAX-Hebel-ETF gekauft. Nach der Finanzkrise. Ja, ich dachte, jetzt kann es ja nur noch nach oben gehen. Naja, aber dann kam die Euro-Krise und das hat mal echt lang gedauert. Ja. Und eigentlich dachte ich mir, hey, so schlecht läuft doch der DAX gar nicht. Also der ist jetzt ein bisschen abgefallen und so weiter, aber das war genau das. Da hat der DAX halt in der Zeit ganz schön geschwankt und ich habe mal über Jahre, also ich hatte nicht viel Geld drin, ne? Aber hatte ich eine ganze Weile, ich weiß es nicht mehr, so 2-3 Jährchen würde ich behaupten, habe ich 30% verloren. Ja? Also wo der DAX eigentlich fühlt gar nichts, also da ist fast nichts passiert, also in Summe natürlich, ist unterwegs mit Griechenland und so weiter in der Zeit alles Mögliche passiert mit dem DAX, ne? Habe ich 30% von dem Geld gekostet.
Das ist natürlich bitter, wenn man dann im Nachhinein merkt, deine Investmentstrategie war eigentlich High Risk, No Reward.
Ja, genau. Also das ist, du musst wirklich, es ist ein Hebel-ETF, ist eine krasse Wette, ja, logischerweise, das ist ein Hebel ja auch so gefährlich, dass du gerade in das richtige Timing erwischt und relativ kurzfristig auf einen, sagen wir mal, deutlich steigenden, also oder ja, letztendlich nachhaltig steigenden Markt oder steigenden Titel oder sowas setzt. In allen anderen Fällen funktioniert es nicht.
Bleibt natürlich die Frage, wie viel hätte dir das gebracht, so ein Hebel-ETF?
Genau, jetzt kommen wir mal. Doppelte Rendite, ja oder nein?
Also normaler ETF, MSCI World 2001 bis 2025, so 5,9% Rendite pro Jahr, 5,8 irgendwas.
Genau, liegt übrigens daran, weil der 2001 natürlich auf einem relativ hohen Niveau einsteigen, also sind es jetzt nicht 7 oder 8%, was man jetzt irgendwie typischerweise so langen Zeitraum erwartet, sondern nur
5,86, also 5,9.
Okay. Also knappe 6, okay.
Macht aus 10.000 Euro Depotwert knapp 40.800.
Also mal 4, mal ganz grob. Okay.
Der zweifache Hebel würde man jetzt denken, oh, die doppelte Rendite.
Müsste ja so knapp 12% würde man erwarten.
Ja, 7,9.
Autsch. Also das ist verrückt, ne? Da sieht man halt, was diese tägliche Berechnung ausmacht und bestimmt auch übrigens, dass dazwischen natürlich noch die Großfinanzkrise 2007, 2008 war, wo es den mal halt ordentlich nach unten gedonnert hat und dann würde man denken, ja, aber dann kam ja die große Aufschwungphase so ab, was weiß ich, 2011, 2012 ging es irgendwie ab wie Schmitz Katze, ja, trotzdem nicht doppelte Rendite, sondern
7,9.
Knappe 8, ja? Also statt knappen 6, knappe 8% Rendite. Jetzt wissen die Gebildeten unter unseren lieben Hörerinnen und Hörern, dass 8% Rendite, ja, das ist gegenüber 6, macht aber trotzdem gehörigen Unterschied über 25 Jahre.
Ja, nämlich du kommst auf einen Depotwert von 65.000 Euro.
Okay.
Also schon 50% mehr.
Ja, genau. Also, ne, machen wir es kurz. Knappe 8 statt knappe 6% Rendite, 50% mehr Depotwert. Ist jetzt nicht so schlecht, aber halt auch nicht der doppelte Depotwert. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Und man muss schon auch dran denken, das klingt jetzt wahnsinnig gut, aber es war eine sehr gute Börsenphase mit sehr niedrigen Kosten. Also das, was natürlich auch den ETF einfach weniger stark belastet, eben diese Zinskosten.
Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Du hast von, von 2015 bis 2021 sozusagen, hast du fast optimale Bedingungen. Ja, du hast praktisch null Zinsen oder ganz geringe Zinsen und du hast einen steigenden Markt, okay, mit einem kurzen Crash 2020 dazwischen. Und trotzdem, insgesamt über diese lange Phase gerechnet, über die 25 Jahre gerechnet, nur knappe 8% Rendite.
Das Problem ist eben, es gibt keine Garantie auf Rendite bei einem deutlich höheren Risiko. Und ich habe mich dann immer so gefragt, oh, was können wir jetzt unseren Nutzerinnen und Nutzern raten. Und man muss natürlich sagen, das ist jetzt nichts, wo du für deine Altersvorsorge investieren solltest.
Bitte nicht.
Also vor allem, wenn man sich jetzt, wenn man eh vielleicht schon, keine Ahnung, bisschen Herzrasen kriegt, wenn du die Depot-App aufmachst.
Ja, also das muss man nochmal ganz deutlich betonen. Die grundsätzliche Argumentation, die sich, glaube ich, auch soweit ich weiß, auf Reddit immer wieder findet, ist zu sagen, wir gehen doch alle langfristig von einem steigenden Aktienmarkt aus für unsere Altersvorsorge. Deswegen sind wir in Aktien-ETFs investiert. Wieso sollte man dann diese langfristige Rendite nicht mit so einem Hebel-ETF hebeln? Und man könnte ja übrigens theoretisch sich noch höhere Hebel als 2 vorstellen. Es gibt durchaus drei. Hebel 3, 4. Und wenn du ganz spekulativ hingehst mit krassen, ich will jetzt nicht, also Stichwort Turbo-Zertifikat und so weiter, da hast du noch viel krassere Hebel drin. Da gehen ja auch mal ein Hebel von 20 und sowas in Richtung. Also das ist da, das ist der Wahnsinn. Aber jetzt bleiben wir kurz mal auf der Ebene des noch halbwegs normalen. Ja, wieso sollten wir, wenn wir sagen, der Aktienmarkt steigt langfristig, wieso sollten wir da nicht einen Hebel von 2 drauflegen? Kurze Antwort ist A, weil die Kosten ziemlich hoch sein können, im Moment über 4% oder selbst wenn sie nur in Anführungszeichen 2-3% betragen, musst du diese Kosten eben oben drauf schlagen. Es gibt diese doppelte Rendite halten, oder diese, Entschuldigung, es gibt diesen Hebel nicht zum Nulltarif. Es gibt diesen Hebel nicht zum Nulltarif. Und wenn du halt mal eine Marktphase von Null erwischt, also von Schwankungen, Seitwärtsschwankungen, dann kommt der Volatility Drag, den wir erklärt haben, zum Tragen und dann kannst du mit so einem Hebel-ETF langfristig auch ordentliche Verluste machen, obwohl dein normaler ETF eigentlich mehr oder weniger, der wird auch nicht ganz bei plus minus null liegen, aber kaum gelitten hat.
Das Einzige, was man wahrscheinlich machen könnte, wenn du jetzt deine Sparrate erfüllst für deinen Aktien-ETF und deine Altersvorsorge läuft, deine Finanzen sind on track und die bleiben im Monat irgendwie immer, sagen wir 50 Euro übrig und du denkst dir, oh, ich würde es so gern ausprobieren. Würdest du es dann machen?
Also erstmal, natürlich kann man sowas mit kleinem Geld ausprobieren. Das ist immer das Gleiche, kann man machen. Aber würde ich sagen, dass man Hebel-ETFs per Sparplan machen sollte? Nee, würde ich nicht sagen. Warum? Weil ein Sparplan für mich immer was mit sich bringt oder gedacht ist, natürlich langfristig. Ein Hebel-ETF ist kein langfristiges Investment. Es ist ein spekulatives Investment, was du kurzfristig betreibst und womit du Timing, Market Timing, betreibst. Wenn du der festen Meinung bist, hey, wir gehen jetzt in eine super gute Phase, naja, dann haust du da mal in vernünftigen Rahmen Geld rein. Ansonsten, ganz ehrlich, macht es auch keinen Spaß. Ja, also ich behaupte jetzt mal mit so einem 50-Euro-Sparplan, Hebel-ETF versus normale ETF, ja, klar kommt da hinten mehr raus, aber so richtig, was kannst du denn davon schon kaufen zum Schluss? Ja, vor allem bist du ja eben nicht von Anfang an investiert. Nee, also wenn du schon spielen willst, dann haust du da, ich sag jetzt was, ein paar hundert Euro am Anfang mal rein. Ja, ich komme natürlich ganz drauf an, wie du finanziell aufgestellt bist.
Die du übrig hast.
Genau, unbedingt. Also spekulatives Geld. Ne? So, ja. Aber im Grunde genommen, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist mit einer starken Marktmeinung verknüpft. Und kann ich jetzt, würde ich jetzt sagen, ist das jetzt ein besseres Rendite-Risikoprofil als, I don't know, das in Bitcoin zu investieren oder in eine Einzelaktie? Ist kaum vergleichbar, ja, weil es ganz unterschiedliche Investments sind.
Damit kommen wir schon zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern, ganz ohne Hebel.
Doch, ihr habt den Hebel, dass ihr diese Fragen direkt von Emil und mir beantwortet kriegt.
Die erste kommt von Groting Sven. Hey Saidi, Entsparen eines ETF-Depots im Alter. Wie und was ist zu beachten?
Okay, das ist jetzt eine ziemlich umfangreiche Frage. Ich versuche mal nur das Wichtigste zu machen. Also zunächst mal ist das Wichtigste zu sagen, ich muss zum Rennbeginn nicht alles umstellen. Ja. Ich muss jetzt nicht einfach alles verkaufen in einen anderen ETF. Also beliebte Frage, ja, muss ich alles auf einen ausschüttenden ETF umstellen? Nein. Wenn du einen thesaurierenden ETF hast, kannst du einfach aus deinem thesaurierenden ETF abverkaufen. Ich würde spätestens zu dem Zeitpunkt übrigens immer auf ein kostengünstiges Depot umstellen. Also wenn du jetzt noch bei einem teuren Depot, bei einer Filialbank oder ähnlichem bist, dann würde ich spätestens dann zu einem günstigen Depot, das wir von Finanztipp empfehlen, wechseln, weil das laufende Abverkaufen kostet halt sonst zu viel. Ja, wenn das 0 Euro, 1 Euro, meinetwegen auch 4 Euro kostet oder sowas in Richtung. Ist egal. Dann richtest du dir verkaufst du halt regelmäßig ab. Das kannst du und auf unterschiedlichen Weisen wegen tun. Ganz konsequent kannst du es jeden Monat machen, letztendlich, so wie als Gegenteil zum ETF-Sparplan. Übrigens, ETF-Sparplan löschen in dem Moment, ja, weil wahrscheinlich wird kein Geld dabei zu sein, den Sparplan noch zu füttern, gibt auch keinen Bedarf mehr dafür. Du kannst aber auch, was weiß ich, zum Beispiel quartalsweise machen oder auch eine gute Methode. Du machst es tatsächlich konsequent nur einmal im Jahr, ohne auf die Kurse zu schauen. Ganz wichtig, ja. Also Entsparen funktioniert genauso wie Ansparen. Es geht nicht um Marktmeinung, es geht nicht um, wie es kurzfristig weitergeht, sondern ganz konsequent hole ich mir 12-mal, 4-mal, einmal im Jahr Geld von meinem ETF. Und wenn ich es nur einmal mache, insbesondere dann, würde ich das Geld natürlich auch im Tagesgeldkonto zwischenparken. Größenordnung 3% von dem, was du auf dem Depot hast. Das ist so ein guter Basiswert.
Also 3% von dem, was du zum Start der Rente,
auf dem Depot hast, weil dann ist die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass du das Geld eben nicht zu früh aufbrauchst, sondern im Gegenteil auch, du hast eine sehr hohe Chance, dass das Geld sogar noch wächst. Und das muss es auch, weil diese anfänglich 3% wirst du mit der Zeit erhöhen müssen, weil deine Kosten natürlich wegen der Inflation steigen. Wir reden ja hier über eine Rentenentnahme von, tja, wissen wir alle nicht, 15, 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Schauen wir mal, wie alt wir werden. Es gibt noch ein paar andere Sachen dazu zu sagen, aber so grundsätzlich funktioniert es. Man muss sich quasi ein bisschen zwingen, ja, Geld vom Depot zu nehmen. Das ist aber völlig okay. Dafür hast du es ja auch jahrzehntelang wahrscheinlich angespart. Also irgendwann muss es, Geld ist ja nicht einfach so da, um rumzulegen, sondern es soll dir ja ein gutes Leben ermöglichen.
Die nächste Frage kommt von Bällchen 2212. Wie viele ETFs habt ihr? Wie viel zahlt ihr dort monatlich ein?
Okay, also wenn man es ganz konkret nimmt, habe ich 4 ETFs, nämlich 3 Aktien-ETFs und ein Geldmarkt-ETF. Der Geldmarkt-ETF ist einfach mein Sicherheitsbaustein, da liegt Geld geparkt, unter anderem auch mal für ein neues Auto und solche Späße. Das ist ein besserer Tagesgeldersatz, spart mir das dauernde Wechseln eines Tagesgeldkontos. Dann habe ich 2 MSCI World ETFs, 2 einfach nur aus dem Grund, weil ich einen davon, da liegt nicht viel Geld drin, mal damals als Sparpläne noch was gekostet haben in einer Aktion gekauft habe. Da war der Sparplan dann halt für eine Zeit lang, ich glaube ein Jahr oder so in der Richtung, kostenlos, und das habe ich dann irgendwann mal wieder aufgestellt. Und außerdem habe ich noch einen ETF von Vanguard auf den FTSE All World Index. Und das ist der einzige Grund, ist die sogenannte Finanztipp 3x10 Strategie, weil ich habe ungefähr circa 10 Jahre ziemlich genau den MSCI World gespart und habe jetzt, wann war das, vorletztes Jahr, auch noch den mir meinen Sparplan sozusagen umgestellt auf einen weiteren, in dem Fall FTSE All World ETF, um diese ETFs dann, wenn ich immer im Alt bin, rückwärts zu entsparen. Das heißt, ich werde dann irgendwann später mal, ich werde wahrscheinlich irgendwann in 10 Jahren nochmal einen dritten ETF anfangen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt im Moment den FTSE All World ETF, den ich als zweites angefangen habe zu besparen, als erstes entleeren, um die alten Anteile in meinem MSCI World ETF noch möglichst lange liegen zu lassen, um nicht so hohe Steuern darauf zu zahlen. Denn die ältesten Anteile haben den höchsten Gewinn und darauf muss ich die höchsten Steuern bezahlen.
Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe auch einen Geldmarkt-ETF. Ich weiß auch gar nicht welchen. Einen der Finanztipp-Empfehlungen. Wir verlinken euch die. Ich weiß nicht welchen von denen. Einen thesaurierten MSCI World ETF. Das ist mein erster Sparplan-ETF und da habe ich irgendwann auch das Geld aus all meinen Einzelaktienverkäufen da reingesteckt und habe dann auch für die Finanztipp 3x10 Strategie den FTSE Developed ETF neu angefangen. Also ich habe quasi auch den ältesten jetzt ruhen lassen und bespare jetzt den FTSE Developed und dann schaue ich mal, womit ich weitermache. Ich habe mir auch gedacht, ich mache das so, weil die kann man auch namentlich so gut unterscheiden im Depot und dann muss man sich nicht fragen, oh, welcher MSCI ist jetzt der älteste.
Genau. Es war auch bei mir der Hauptgrund, ja, zu sagen, ich nehme jetzt nicht noch einen MSCI World ETF, weil dann komme ich garantiert irgendwann mal durcheinander. Das muss man sich nämlich tatsächlich merken, welchen man wann angefangen hat zu besparen. Klar könnte man das theoretisch über Depotauszüge rekonstruieren, aber will ich das in 20 Jahren irgendwie noch machen? Nee, also das kann ich mir schon eher merken, dass ich in meinem Fall den Vanguard als zweites, also dass das der jüngere ETF ist. Das kann ich mir besser merken.
Das ist der ganze Grund. Elmar SM möchte wissen, hey Saidi, was sind die Vor- und Nachteile von Elterngeldbasis und Elterngeld Plus?
Ui, jetzt haben wir ein ganz anderes Thema. Okay, kann man glaube ich auch ziemlich viel dazu sagen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Elterngeldbasis ist das normale Elterngeld, was wir kennen, was man normalerweise 12 Monate lang bekommt, beziehungsweise wenn es beide nehmen, dann eben 14 Monate. Und Elterngeld Plus ist quasi halbes Elterngeld, aber über doppelte Zeit. Also dann über 24 Monate. Und beim Elterngeld Plus ist der Vorteil, Elterngeld Plus ist vor allen Dingen dafür da, wenn ich in Teilzeit arbeite. Ja, also typischerweise, ich glaube, der Range ist zwischen 24 und 32 Stunden. Dann kann ich eben teilweise arbeiten und dann das halbe Elterngeld dazu beziehen und hat den großen Vorteil, wenn beide in Teilzeit arbeiten, dann kann man bis zu 4 Partnermonaten nochmal drauf bekommen. Das heißt, dann kannst du 28 Monate Elterngeld beziehen und dadurch ziehst du das halt schon ganz gut, deine Elterngeldzeit in die Länge, und kannst halt auch wirklich sicher sein, dass der Kleine, die Kleine gut in der Kita angekommen ist und dass das alles sich eingespielt hat, bevor du dann eventuell deine Arbeitszeit wieder aufstockst.
Dann sind wir schon am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzer und liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über einen kleinen Hebel freuen. Nämlich, wenn du unseren Podcast gut bewertest, ganz egal, wo du ihn anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal.
Das wäre tatsächlich ein guter Hebel. Vielen Dank schon mal dafür. Bis dann. Ciao.